Ja, liebe Geschwister, heute der zweite Teil im Überblick für den ersten Timotheusbrief. Wir haben beim ersten Teil bereits 1. Timotheus 1 und 2 uns im Überblick zumindest betrachtet. Und nun wollen wir uns ein wenig mehr vornehmen, Kapitel 3 und 4, sowie schon Kapitel 5 bis Vers 16. Es ist klar, dass ich natürlich nicht hier im Detail auslegen kann, sondern nur einen groben Überblick gebe, um was es grundsätzlich geht. Und hier und da schauen wir auch mal ein bisschen mit der Lupe drauf. Es geht in Kapitel 3 um die Ältesten und Diakone. Schon in seiner Rede in Apostelgeschichte 20 hat Paulus betont, wie wichtig die Ältesten für den Schutz der Herde Gottes vor Verführung und geistlicher Verderbnis sind. Und auch der erste Timotheusbrief zeigt, dass diese von Gott berufenen Brüder die Herde Gottes hüten und vor Gefahren bewahren sollen. Für die Einsetzung und den Dienst eines Ältesten gelten vor Gott ganz bestimmte geistliche Voraussetzungen. Die Schrift zeigt auf, dass nicht jeder gläubige Mann diesen Dienst ausüben kann, sondern sie nennt ganz konkrete Voraussetzungen. Davon lesen wir in 1. Timotheus 3, 1 bis 7. Übrigens, was für den Ältestendienst gilt, das gilt für alle Dienste in der Gemeinde. Nicht jeder ist für jeden Dienst berufen, sondern jeder ist berufen von Gott für den Dienst, wo er von Gott eine Gabe bekommen hat. Also das wird in der biblischen Gabenlehre klar aufgezeigt, weil jetzt 1. Timotheus 2 hatten wir ja, dass die Männer den Leitungsdienst ausüben sollen. Wenn wir aber die Gabenlehre genauer betrachten, dann sehen wir, nicht jeder Mann soll den Ältestendienst ausüben, sondern wer eine entsprechende Gabe von Gott dafür bekommen hat. Wir machen es ja auch bei anderen Gaben so. Wenn jemand keine musikalische Gabe hat, den lassen wir nicht Keyboard oder Gitarre spielen, weil der kann so viel Keyboard und Gitarre spielen, wie er will, zu Hause. Aber wenn keine musikalische Gabe vorhanden ist, dann hört sich das in der Regel furchtbar an. Außer man hat richtig gut geübt und entdeckt, ah, vielleicht habe ich doch eine musikalische Gabe, und dann kann man einen Bruder oder Schwester mit musikalischen Diensten einsetzen. Und so ist es bei jedem Dienst in der Gemeinde, dass wir und mit den Gaben arbeiten sollen, mit den Gaben in der Gemeinde dienen sollen, die uns von Gott gegeben sind. Und jeder Gläubige hat mindestens eine Gabe von Gott bekommen. Manche sogar mehr, was allerdings auch mit mehr Arbeit verbunden ist, denn Gott hat ja die Gaben zum Dienst gegeben, zum Einsatz in der Gemeinde und eben nicht zum Nichtstun. Das heißt, wenn ich mehrere Gaben habe, dann habe ich auch mehr Herausforderungen, mehrere Aufgaben in der Gemeinde. Wenn ich eine Gabe habe, dann, ja, dann kann man auch schon insofern zufrieden sein, dass ich zumindest einen Dienst in der Gemeinde tun kann. Und auch mit einer Gabe, den kann ich so intensiv ausüben in der Gemeinde, dass ich jede Menge zu tun habe und in meiner Gemeindemitarbeit voll ausgelastet sein kann. In 1. Timotheus 3 sind wir bei der Gabe der Ältesten, und da gibt die Bibel ganz klare Kriterien, nach welchen Kriterien Älteste berufen werden sollen und ihren Dienst ausüben sollen. Es gibt noch eine Parallelstelle, das ist in Titus 3. Dort werden in ähnlicher Weise diese Gaben, diese Voraussetzungen für Älteste aufgeführt, aber wir sind ja jetzt bei Timotheus und lesen mal. Glaubwürdig ist das Wort. Wer nach einem Aufseherdienst trachtet, das ist ein Ältestendienst, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Nun muss aber ein Aufseher, ein Ältester, untadelig sein. Untadelig müssen wir hier von der Schrift her verstehen, als jemand, der im Wesentlichen einen guten Ruf hat. Es geht hier nicht um Sündlosigkeit, dass ein Ältester keine Fehler machen darf, sondern dass er im Wesentlichen einen guten Ruf hat und eben jetzt nicht dauerhaft in irgendwelchen Sünden und Untugenden lebt und davon nicht abrücken will, sich nicht korrigieren lassen will. In diesem Sinne untadelig. Dann wird es ganz konkret: Mann einer Frau. Ja, wie viele Frauen soll ich denn sonst haben als ältesten Mann einer Frau? Ja klar, hat jeder in der Gemeinde nur eine Frau. Warum wird das hier so betont? Es hat ja keiner fünf Frauen oder was. Wir sind ja nicht im Islam, wo man bis zu vier Ehefrauen haben kann. Mann einer Frau gilt ja auch für alle anderen Gläubigen und nicht nur für die Ältesten. Nun, das will Es läuft darauf hinaus, wenn wir dann nachher weiterlesen, dann ab Vers 4, ein Ältester muss seiner eigenen Familie gut vorstehen und wenn er Kinder hat, soll er gehorsame Kinder haben. Soll also ein Familienleben führen, wie es dem Wort Gottes entspricht. Und wenn er jetzt zum Beispiel geschieden ist, dann hat er ja im Grunde gezeigt, dass er einer Familie nicht vorstehen konnte, dass eine Familie zerbrochen ist. Und insofern kann ein Mann, der geschieden ist und wieder geheiratet hat, nicht den Ältestendienst ausüben, weil er damit quasi schon gezeigt hat, er kann auch nicht mal eine Familie führen, geschweige denn, dass er die ganze Gemeinde führen soll. Während für ein Gemeindemitglied, das kein Ältester ist, und da gibt es ja auch, es gibt verschiedene Auffassungen zur Scheidung. Ja, Scheidung soll grundsätzlich nicht sein. Das ist nicht Gottes Wille. In Malachi steht, dass Gott Scheidungen hasst, Ehescheidungen hasst. Aber wir lesen im Neuen Testament Stellen, wo es dann heißt, außer wegen Ehebruch. Also wenn Ehebruch vorliegt, dann kann man sich trennen. Dann hat man biblisch legitim die Möglichkeit, sich zu trennen. Man muss es aber nicht tun. Die Aussöhnung und Rettung einer Ehe ist immer vorzuziehen vor einer Trennung, wenn das noch möglich ist. Und oder was auch möglich ist, Korintherbrief sagt, wenn ein Ehepartner gläubig ist und der andere ungläubig und der Ungläubige möchte sich von seinem gläubigen Ehepartner trennen, weil dieser gläubig ist, dann wäre auch eine Scheidung möglich. Aber auch da sollte viel mehr ein Einvernehmen gefunden werden, ein Miteinander, eine Ehe zu retten, ist immer vorrangig vor einer Trennung. Eine Trennung ist wirklich unter diesen Bedingungen, die ich eben genannt habe, ein letzter Weg. Und das geht für Gemeindeglieder. Und wenn dann jetzt jemand geschieden war und sei es wegen Ehebruch oder weil der ungläubige Partner nicht mehr mit ihm zusammen sein wollte, dann gibt es viele Ausleger, die dann sagen, dann kannst du wieder heiraten. Aber beim Ältesten darf das nicht der Fall sein. Ein Ältester muss die ganze Gemeinde leiten und dann muss er auch bewiesen haben, dass er seine eigene Familie gut leiten kann. Und insofern hier dieses doch relativ strenge Kriterium, das Paulus hier anlegt, Mann einer Frau. Er muss nüchtern sein, also keiner, der abgedreht ist, der schnell begeistert und enthusiastisch und dann diese Wellenbewegungen hat in den Gefühlen und die Gemeinde von Wellenbewegungen führt und leitet, dass keine Ruhe, keine Kontinuität drin ist. Der darf also nicht abgedreht sein, dass er in Ekstase gerät, sondern im Gegenteil, besonnen muss er sein. Also nüchtern, besonnen. Nüchtern ist ja nicht im Sinne, dass man nicht betrunken ist. Das kommt später nochmal extra, dass er nicht dem Alkohol verfallen sein soll. Zumindest in Titus ist es erwähnt, ist es hier auch erwähnt, dass er nicht der Trunkenheit, Vers 3, nicht der Trunkenheit ergeben. Das wird nochmal extra erwähnt, sodass nüchtern in Vers 2 nicht heißt, dass er nicht betrunken sein soll, das auch, das wird nur nochmal extra geschrieben, sondern er soll eben vom Verstand her nüchtern sein, er soll klar denken können, damit er die Gemeinde mit klaren Gedanken und einer guten Auslegung des Wortes Gottes führen kann. Besonnenheit soll er haben, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, ganz klar. Nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig. Ich stelle mir mal vor, ein Ältester, der zum Beispiel seine Frau schlägt oder so, was das für ein Zeugnis ist, das geht gar nicht. Übrigens ein Gläubiger, der nicht Ältester ist und seine Frau schlägt, das geht übrigens auch nicht. Ja, das sind also durchaus Tugenden, die dürfte jetzt nicht hier meinen, wenn ich nicht Ältester bin, dann kann ich gewalttätig sein. So ist es hier natürlich nicht gemeint. Bei einem Ältesten wird nur noch mal besonders darauf geschaut. Oder nicht gewalttätig heißt auch, dass man nicht gleich so in Rage kommt. Man ärgert sich über irgendwas. Ich hau dir gleich eine in die Fresse oder so. Das geht gar nicht. Ja. Das steht einem Ältesten, überhaupt einem Christen, nicht gut an. Nicht nach schändlichem Gewinn strebend. Also ein Ältester darf unter Umständen durchaus auch, wenn er hauptberuflich oder teils beruflich Gemeindearbeit macht, ein Gehalt empfangen. Das haben wir auch aus anderen Stellen der Bibel, dass jemand, der Teilzeit oder gar Vollzeit in der Gemeinde angestellt ist, auch ein Gehalt empfangen darf, aber kein schändlicher Gewinn, nicht übermäßig, nicht überbezahlt. Wisst ihr, so diese Wohlstandsevangeliumsprediger, die ihren Privatjet haben und von den Einnahmen sich, was weiß ich, für eine Luxusvilla bauen und in Luxus leben und Goldkettchen und goldene Uhren mit Diamanten besetzt aus dem Geld der Gemeinde. Das ist kein Zeugnis, das ist schändlicher Gewinn, das geht gar nicht. Sondern wenn jemand hauptamtlich angestellt, ein anständiges Gehalt, man muss ja jemand, einen Prediger, den man in der Gemeinde anstellt, nicht am Hungertuch nagen lassen. Man kann ihn schon bezahlen, wie vielleicht einen mittelmäßig Angestellten im VW-Werk oder so. Also das ist schon okay. Aber ein Ältester soll nicht nach schändlichem Gewinn streben, dass die Gemeinde eben ein Vorwand ist, um richtig reich zu werden. Gütig soll er sein, nicht streitsüchtig. Ja, so ständig empfindlich, über das und das geärgert, bin über den und den beleidigt und dann führt man endlose Debatten und Streitgespräche und der muss sich bei mir entschuldigen und das kannst du vergessen als Ältester. Denn als Ältester stehst du so im Blickpunkt, dass du unweigerlich auch in Konflikte in der Gemeinde kommst. Ich habe schon ein paar Mal gedacht, wenn es einen Konflikt in der Gemeinde gegeben hat, wo ich involviert war, habe ich gedacht, wenn ich jetzt kein Ältester wäre, nicht in der Leitung wäre, hätte ich mit dem überhaupt kein Problem. Die hätten mich wahrscheinlich in Ruhe gelassen. Aber gerade als Ältester stehst du so im Blickpunkt. Und wenn man sich irgendwas ärgert in der Gemeinde und was machen die da, dann geht es da meistens um die Ältesten. Und dann darf ein Ältester nicht streitsüchtig sein, sondern muss gerecht sein. Auch wenn ihm Unrecht getan wurde, muss er gerecht sein, auch gegenüber denen, von denen er meint, dass sie ihm Unrecht getan haben. Es sind schon Kriterien, wo man seine Eigenliebe unterm Teppich halten muss und sagen muss, hey, ich diene hier Gott und nicht um selber groß Ehre und Anerkennung und zu empfangen und Wunder was darstellen zu wollen. Da muss man seine Eigenliebe auch mal klein halten und sich um die Nächstenliebe bemühen, was natürlich viel schwieriger ist als um die Eigenliebe, die wir sowieso alle in uns haben. Hat vorhin noch, glaube ich, so am Rand habe ich so eine Diskussion von euch gehört über Eigenliebe. Ich habe nicht ganz mitgekriegt, auf welchen Nenner ihr gekommen seid. Die Eigenliebe ist übrigens ausdrücklich als Sünde genannt in der Bibel. Ja. Eigenliebe ist 1. Timotheus 3 in den 2. Timotheus 3 ist es in den Aufzählungen der 18 Sünden ist die Eigenliebe gleich an erster Stelle genannt. Also um die Nächstenliebe soll man es bemühen, nicht um die Eigenliebe. Nicht geldgierig soll man sein. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält, mit aller Ehrbarkeit, in der Parallelstelle in Titus steht, er soll gehorsame Kinder haben. Also mit anderen Worten, ein Ältester muss in seiner eigenen Familie beweisen, dass er sie gut leiten und führen kann als geistlicher Leiter. Und sonst ist er erst recht nicht geeignet, die Gemeinde zu leiten und zu führen, wenn es in der Familie drunter und drüber geht. Paulus sagt es dann auch in Vers 5, wenn aber jemand seinem eigenen Haus, das heißt seiner eigenen Familie, nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Es soll kein Neubekehrter sein, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Auch das ergibt sich quasi von selbst, jemand, der noch gar nicht lange gläubig ist, der sich erst bekehrt hat, der kann nicht gleich als Gemeindeleiter eingesetzt werden. Er kann ja dieses geistliche Wissen, diese Erfahrung und die biblische Kenntnis ja noch gar nicht haben, die von einem Ältesten mit Recht erwartet wird. Er muss aber auch, Vers 7, ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät, also auch von der Welt her soll man ihn beurteilen als einen Mann, der sachlich, nüchtern, ehrlich ist, auf den man sich verlassen kann. Also insofern auch außerhalb von der Welt her soll er ein Mann sein, der ein gutes Zeugnis hat, dass man ihm jetzt nicht, zumindest nicht mit Recht, etwas Übles nachsagen kann. Dann gibt es zumindest in größeren Gemeinden auch noch Diakone. Diese werden von den Ältesten eingesetzt für praktische Dienste. Wir sind eine so kleine Gemeinde, dass wir jetzt nicht extra Diakone eingesetzt haben. Aber stellt euch mal vor, hast eine Gemeinde mit 200, 300 oder mehr Mitgliedern, was es ja auch in Deutschland gibt. Und das sind, fallen auch viele praktische Dienste an, die mit handarbeitlicher Tätigkeit oder mit Versorgung von sozialen Aspekten in der Gemeinde verbunden sind. Du hast bedürftige Leute in der Gemeinde, gerade auch in Ländern, wo es keine Sozialhilfe gibt und wo eben dieses staatliche Netz nicht so ist, dass man Sozialhilfe, Arbeitslosengeld, Hartz IV oder sowas in einer Notsituation vom Staat bekommt, dann muss die Gemeinde auch um solche praktischen Dinge sich kümmern und dafür hat man Diakone eingesetzt. Da geht es jetzt weniger um die Lehre und Leitung als vielmehr um praktische Hilfsdienste, die in der Gemeinde erforderlich sind. Der Dienst der Diakone umfasst ein weites Gebiet praktischer Hilfeleistungen im Gemeindeleben, sowohl in der Fürsorge für Gläubige, die in Not geraten sind, Speisung der Armen und Verwaltung von Hilfsgütern. Wir haben in der Bibel Beispiele, dass die Gemeinde in Jerusalem in Not geraten ist und dann haben andere Gemeinden im Römischen Reich Geld gesammelt, Spenden gesammelt, um die Gemeinde in Jerusalem zu unterstützen. Wir haben auch in der Gemeinde in Jerusalem Situation, als die ersten Diakone eingesetzt wurden, dass eben Witwen und Waisen versorgt waren, die eben nicht durch Familienangehörige versorgt wurden. Wenn keine da waren, dann hat auch die Gemeinde sich um die Bedürftigen innerhalb ihrer Gemeinde gekümmert, weil es eben keine staatlichen Sozialleistungen gegeben hat. Heute würde man vielleicht sagen, in unserer Situation, dass zu den diakonischen Tätigkeiten zum Beispiel auch Krankenbesuchsdienste gehören oder konkrete praktische Hilfe bei älteren oder kranken Geschwistern der Gemeinde, auch bei denen zu Hause. Hast jetzt zum Beispiel alte Leute in der Gemeinde, die jetzt körperlich nicht mehr so fit sind. Und da können Jüngere auch mal sagen, wenn jetzt viel Schnee fällt, ich schiebe euch mal den Schnee oder so. Ja, so praktische Dienste, das gehört zu den diakonischen Aufgaben einer Gemeinde, wo man einen Blick dafür haben muss, wo braucht jemand Hilfe und wo kann ich konkret mit anpacken. Und auch für Diakone werden konkrete Voraussetzungen genannt, 1. Timotheus 3, 8 bis 13. Gleicherweise sollen auch die Diakone ehrbar sein, nicht doppelzüngig. Doppelzüngig ist, die Indianer haben gesagt, er redet mit gespaltener Zunge wie eine Schlange. Das bedeutet doppelzüngig, das heißt, dass man da so redet und da so. Ja, je nachdem, mit wem ich zusammen bin, will ich da lieb Kind machen und dort lieb Kind und da rede ich so und da rede ich so. Je nach Situation sage ich das, was der andere vielleicht hören will und man kann sich nicht auf mein Wort verlassen. Es geht auch um Alkohol, nicht viel im Weingenuss ergeben, also kein Alkoholiker, nicht nach schändlichem Gewinn strebend. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Und diese sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Die Frauen, gemeint sind die Frauen der Diakone, sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern und treu in allem. Ihr seht also auch, bei Ältesten und Diakonen spielt es das Familienleben immer eine große Rolle, dass man auch ein Familienleben führt, wie es Gottes Wort entspricht. Vers 12, die Diakone sollen jeder Mann einer Frau sein, ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen, denn wenn sie ihren Dienst gut versehen, erwerben sie sich selbst eine gute Stufe und viele Freimütigkeit im Glauben in Christus Jesus. Ja, und dann schreibt Paulus noch, was die christliche Gemeinde eigentlich ist und macht damit klar, welch einen heiligen Auftrag die Ältesten und Diakone mit ihrem Dienst eigentlich haben. Lesen wir mal die Verse 14 bis 16. Dies schreibe ich dir, in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen. Damit du aber, falls ich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Damit ist die Menschwerdung Jesu gemeint. Gott hat sich geoffenbart im Fleisch. Gott ist Mensch geworden. Gerechtfertigt im Geist. Was ist damit gemeint? Ja, das ist die Auferstehung. Gott hat ihn im Heiligen Geist gerechtfertigt. Durch die Auferstehung Jesu wurde definitiv noch einmal unter Beweis gestellt, dass ein Unschuldiger einem Justizmord zum Opfer gefallen ist, dass ein Unschuldiger von Israel verworfen wurde, der ihr Messias war. Und sie haben ihren Messias verworfen, ja sogar in den Tod gegeben. Und nachdem er auferstanden ist, muss spätestens jedem, der das zumindest mitgekriegt hat, klar gewesen sein, das war natürlich ein Justizirrtum, ein Justizmord, eine Untat ohne Gleichen. Israel verwirft seinen Messias, aber durch die Auferstehung ist er gerechtfertigt im Geist. Dann gesehen von den Engeln, hier müssen wir wieder bedenken, was bedeutet diese Stelle? Engeln, Engel im hebräischen Malach heißt Gesandter und im griechischen Angelos heißt auch Gesandter. Das heißt, ein Gesandter, ein Angelos kann ein Engel sein, im wahrsten Sinn des Wortes, von Gott, vom Himmel, ein Engelswesen sein, kann aber auch ein Mensch sein, der als Gesandter irgendwo eine Tätigkeit ausübt, zum Beispiel ein Botschafter in einem anderen Land ist auch ein Engel, ein Gesandter. Und hier sind gesehen von den Engeln mit Sicherheit die Apostel gemeint, die Gesandten Gottes, um der Welt das Evangelium zu bezeugen. Also er ist von den Aposteln gesehen worden nach seiner Auferstehung. Verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit ist natürlich die Himmelfahrt gemeint, wo er dann sitzend zur Rechten Gottes seitdem sich befindet. Vers 15. Timotheus soll wissen, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Es geht um geistliche Dienst- und Lebensregeln in der Gemeinde, die hier das Haus Gottes genannt wird. Was hat man in der Bibel als Haus Gottes eigentlich bezeichnet? Wisst ihr das? Wenn der Bibel vom Haus Gottes die Rede ist? Ist der Tempel gemeint, ganz genau. Das Haus Gottes in der Bibel ist immer der Tempel. Und hier wird jetzt die Gemeinde als das Haus Gottes bezeichnet. Also die Gemeinde ist nun der Tempel Gottes. Und tatsächlich seit dem Jahr 70 gibt es ja keinen Tempel aus Stein mehr. Er wurde von den Römern zerstört und ist bis heute nicht wieder aufgebaut. Und das ausgerechnet im Gemeindezeitalter. Und im Korintherbrief wird die Gemeinde sogar wörtlich als der Tempel Gottes bezeichnet. Ein einzelner Gläubiger ist der Tempel des Heiligen Geistes, weil jeder Gläubige den Heiligen Geist empfangen hat. Und natürlich auch die Gemeinde als solches ist der Tempel Gottes. Und damit ist der Tempel Gottes, wo der Herr in der Mitte wohnt, im Zeitalter der Gemeinde, die Gemeinde selbst. Überall, wo sich christliche Gemeinde im Namen Jesu versammelt und das tut, was Gottes Wort sagt, wie eine Gemeinde sich versammeln soll, ist der Herr in ihrer Mitte. So wie er im Tempel und vorher in der Stiftshütte in ganz besonderer Weise in ihrer Mitte war, wo er gegenwärtig war, wo er sich offenbart hat. Selbstverständlich ist Gott allgegenwärtig. Er ist auch, wenn ich auf der Straße unterwegs bin oder zu Hause bin, ist Gott auch gegenwärtig. Ich selbst irgendwo im Weltall, wenn ich zum Mond fliegen würde, zu einem anderen Planeten, wäre Gott gegenwärtig. Aber im Tempel oder in der Gemeinde, da offenbart er sich in ganz besonderer Weise. Und deswegen wird die Gemeinde nun als das Haus Gottes, als der Tempel bezeichnet im Gemeindezeitalter. Im Zeitalter der Gnade, in dem wir leben, ist die Gemeinde der Tempel des Heiligen Geistes. Und so wie im jüdischen Tempel die Priester mit ihren verschiedenen Aufgaben im Tempel dienten, so dienen nun die Glieder der Gemeinde in ihren einzelnen Aufgabenbereichen, wo sie je nach ihrer Begabung eingesetzt werden sollen. Wir sind ja alle Priester laut 1. Petrusbrief als Gläubige. Jeder Gläubige ist ein Priester. Und die Priester aus dem Stamm der Leviten, die haben im Tempel ihre verschiedenen Dienste getan, jeder hatte andere Aufgaben und so hat im Tempel Gottes, der Gemeinde, auch jeder Gläubige eine andere Aufgabe. Jeder nimmt seinen Dienst entsprechend seiner Begabung wahr. 2018 war ich auf dem Ehrenfriedhof in Arlington bei Washington, wo eben amerikanische Helden beigesetzt werden, zum Beispiel tödlich verunglückte Astronauten, die bei Raumschiffabsturz ums Leben gekommen sind, die Astronauten beim Challenger-Absturz und Raumfähre Columbia, die sind zum Teil in einige davon in Arlington begraben. Und der ermordete Präsident John Fitzgerald Kennedy, der 1963 ermordet wurde, ist auch in Arlington begraben. Und ich habe das Grab von John F. Kennedy besucht. Und dieser Präsident hat einige Monate vor seinem Tod auf dem Heldenfriedhof in Arlington eine Rede gehalten, ohne zu wissen, dass er wenige Monate später dort begraben werden würde. Und in dieser Rede hat er eine Frage gestellt, die berühmt geworden ist, ein Zitat: Frage nicht, was dein Land für dich tun kann. An seinem Grab ist die Inschrift seiner Rede, wo dieser Satz hier zitiert ist. Ich bin jetzt so weit weg, um es jetzt in Englisch erkennen zu können. Die ganz vorne sitzen, die können es lesen. Und ich übersetze es gleich auf Deutsch. John F. Kennedy hat gesagt: Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst. Dann habe ich gedacht, meine Güte, das ist wirklich eine richtig gute Aussage, die kannst du 1:1 auf die Gemeinde beziehen. Das ist für die Gemeinde betreffend biblisch. Frage nicht, was deine Gemeinde für dich tun kann, sondern frage dich als Gläubiger, was du für deine Gemeinde tun kannst. Die Gemeinde ist in diesem Sinne keine Serviceanstalt, wo ich sage, ob ich da jetzt hingehe, mal gucken, was die mir bieten können. Mal gucken, was die für ein Programm haben, was da so los ist und ob ich da das finde, was mir gefällt und ob die einen guten Dienst oder verschiedene gute Dienste für mich haben, sondern das ist die falsche Frage. Du musst fragen, wenn du gläubig bist, wo und wie kann ich mich einbringen in die Gemeinde? Wo kann ich die Gemeinde verbessern mit meinem Dienst, den ich beitrage, mit meinen Möglichkeiten, meinem Gabenpotenzial natürlich entsprechend? Das muss die allererste Frage sein. Und wenn das jeder tut, dann ist Gemeinde genau das, was sie sein soll, nämlich ein gegenseitiges Dienen. Jeder dient dem anderen mit seiner Gabe. Es ist keiner hier, der sich zurücklehnt und die Beine auf den Tisch legt und sagt, so, jetzt macht mal, bietet mir mal einen Service, ja, gute Predigt, Kinderprogramm, einen Kaffee, einen Kuchen, wenn wir wieder dürfen nach der Corona-Zeit, ja, was es alles hier so an Service und Dienste gibt, sondern ich frage mich in erster Linie, wo kann ich mich einbringen? Wo kann ich den Mangel, der in einer Gemeinde auch ist, ausfüllen mit meinen Möglichkeiten? Und da habe ich gedacht, da hat Kennedy was Richtiges erkannt, wenn auch auf den Staat bezogen, aber ich beziehe es jetzt mal auf die Gemeinde und dann stimmt es vollkommen mit der Bibel überein. Die Gemeinde ist aber auch herausgefordert, unbeirrt an der biblischen Lehre festzuhalten, denn sie ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Vers 15. Und in der Tat, wer sonst sollte das Zeugnis von Gottes Wahrheit in dieser finsteren, von Lügengeistern verwirrten Welt noch aufrechterhalten, wenn nicht die Gemeinde der Erlösten, die der Herr Jesus als seine Zeugen bezeichnet, als das Licht der Welt? Die Gläubigen sollen ein Licht in dieser Welt sein, in dem sie eben nach Gottes Ordnungen leben und damit zeigen, wenn du nach Gottes Ordnungen lebst, hast du ein anderes Familienleben, als wenn du nach den Maßstäben dieser Welt lebst. Zum Beispiel auch, dass es in der Gemeinde möglichst keine Ehescheidungen gibt, zumindest wenn beide gläubig sind, und wenn beide Ehepartner nicht gläubig sind, sollte man, wie vorhin erwähnt, auch nicht unbedingt eine Scheidung anstreben. Welche Einstellung habe ich bei der Arbeit? Wie bin ich ein Zeugnis bei der Arbeit, indem ich zuverlässig meine Arbeit möglichst gut oder sehr gut mache? Auch dann, wenn es der Chef gerade nicht mitkriegt. Ich bete oft vor meiner Arbeit, vor Trauerfeiern, dass Gott Gnade gibt, dass ich eine gute, zuverlässige Arbeit abliefern kann. dann manchmal auch ein blödes Gefühl, dass ich sage, meine Güte, viele wissen ja gar nicht, zumindest von meinen Kunden, dass ich gläubig bin und denken, ich hätte das geleistet, wenn es gut läuft. Aber trotzdem ist es im Sinne Gottes, weil Gott will, dass ich eine gute Arbeit abliefere zum Zeugnis für die, die wissen, dass ich gläubig bin, was bei meinen Arbeitskollegen der Fall ist, bei den Friedhofsmitarbeitern, Bestattern und so wissen viele, dass ich gläubig bin. Und auch sonst, die es nicht wissen, auch da will ich ein gutes Zeugnis sein und eine gute Arbeit abliefern, dass ich Gott Ehre mache. Insofern bin ich als Gläubiger auch ein Licht der Welt, indem ich versuche, das umzusetzen, was die Schrift von mir erwartet, wie ich in dieser Welt wandeln soll. Die Gemeinde ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Hierin sehen wir auch die Bedeutung der geistlichen Kämpfe um Gottes Wort und die unverfälschte Lehre der Schrift. Der Widersacher versucht alles, um der Gemeinde die Wahrheit Gottes zu rauben, sie zu verdunkeln und zu verdrehen, damit er seine Lügen ungestört ausbreiten kann. Doch die Gemeinde soll sich unter keinen Umständen von Gottes Wort abbringen lassen, denn die Gemeinde ist doch der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Wenn die christliche Gemeinde das Wort Gottes nicht mehr in vollem Umfang stehen lässt, dann wird es sonst niemand mehr tun. Wer soll es denn sonst tun, wenn nicht wir Christen? Es gibt ja schon genug Gemeinden, Kirchen, die an Gottes Wort Abstriche machen, die es verdrehen und nicht mehr alles gelten lassen. Also wenn schon die Gemeinden das Wort Gottes nicht mehr voll stehen lassen, dann wird es sonst niemand tun. Und deswegen ja, bleiben letzten Endes nur die bibeltreuen Gemeinden, die am Wort Gottes festhalten und es stehen lassen. Kein anderer wird es tun. Die Gemeinde ist der Grund, ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht nur irgendwie ein bisschen christlich sind, sondern dass wir im wahrsten Sinn des Wortes eine bibeltreue Gemeinde sind, die keinen Buchstaben des Wortes Gottes geringschätzt. Dann schreibt Paulus in Vers 16 von dem Geheimnis wahrer Gottesfurcht. Was ist das? Das griechische Wort für Gottesfurcht, Eusebia, bedeutet rechte Furcht und Verehrung Gottes. Der Unterschied zwischen echten und falschen Christen, zwischen Irrlehrern und biblischen Gläubigen, besteht im Letzten nicht in Dogmen und Lehraussagen, sondern in unserer Herzenseinstellung zu einer Person, zu dem Sohn des lebendigen Gottes, zu dem Herrn Jesus Christus, der Gott von Ewigkeit ist und Mensch wurde, um uns zu erlösen. Ein Gläubiger hat eine persönliche Beziehung zu diesem Herrn. Und genau hier sperrten sich die Irrlehrer, die falschen Christen von damals und auch heute, die Irrlehrer der Gnosis aus dem ersten Jahrhundert und die verschiedensten Irrlehrer der Gegenwart, von den Liberaltheologen bis zu den Zeugen Jehovas, sind sich darin einig, dass sie die Gottheit und Menschwerdung Jesu Christi leugnen. Doch das ist gerade das Zentrum des christlichen Glaubens. Jesus Christus ist ganz Gott und ganz Mensch. Sonst hätte er nicht als sündloses Opferlamm für unsere Sünden am Kreuz sterben können. Wenn wir das leugnen, dann sind wir auch nicht erlöst durch sein Blut. Dann gehen wir weiter im Timotheusbrief, Kapitel 4. In Kapitel 4 prophezeit Paulus einen schweren Glaubensabfall in der Endzeit. Paulus berichtet in 1. Timotheus 4 von einer prophetischen Offenbarung über die Endzeit und betont ausdrücklich, dass sie ihm vom Geist Gottes gegeben wurde. 1. Timotheus 4, 1-5. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Also Paulus betont ausdrücklich, diese Offenbarung wurde ihm vom Heiligen Geist eingegeben. Überhaupt, was in den Lehrbriefen der Apostel steht, das ist alles vom Heiligen Geist eingegeben. Aber hier hat Paulus den Eindruck, er muss das nochmal ganz besonders betonen, weil man das für schier unglaublich hält. Die Gemeinden der damaligen Zeit, die konnten sich das kaum vorstellen, dass irgendwann einmal in späteren Zeiten, das ist in der Bibel eine Umschreibung für die Endzeit, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Ja, wie kann man denn vom Glauben abfallen, wenn man von neuem geboren ist? Ja, er meint, die sich Christen nennen, aber gar nicht bekehrt sind. die fallen vom biblischen Glauben ab, weil sie eben nicht bekehrt sind, und werden sich irreführenden Geistern, das sind Dämonen, und Lehren von Dämonen zuwenden. Und deswegen betont Paulus, weil das so unglaublich klingt, dass der Geist ihm das ausdrücklich geoffenbart hat. Vers 2, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Und jetzt nennt er konkrete Lehren von Dämonen, die in der Gemeinde, in der Christenheit aufkommen werden. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Diese Warnung vor falschgeistiger Verführung sollten auch wir sehr gut beherzigen. Sie zeigt uns den Hintergrund der zahlreichen verführerischen Strömungen dieser letzten Tage. Für die katholische Kirche, die in dieser Prophezeiung speziell angesprochen ist, wie für mancherlei mystische Strömungen, für die Mormonen, die Adventisten, die Zeugen Jehovas oder die Pfingst- und charismatische Bewegung gilt, das sind nicht einfach nur so menschliche Ideen, die dem Wort Gottes widersprechen, sondern hinter ihnen stehen verführerische Geister und Lehren von Dämonen. Das erklärt auch ihren starken Einfluss und die Faszination, die sie auch auf ihre verblendeten Anhänger ausüben. Wisst ihr, ich schaue mal ab und zu in YouTube rein und gucke mir mal an, was so auf dem christlichen Sektor da reingestellt wird. Und zwar nicht nur die empfehlenswerten Seiten, sondern auch, was sonst so unter christlich da auf YouTube hochgeladen wird. Und die letzten Jahre oder ein paar Jahre schon, hat schon in den 90ern angefangen, da war so eine richtige Welle, dass man Videos hochgeladen hat, ich war tot und war im Himmel und bin wieder zurückgekommen, um euch zu sagen, wie es im Himmel ist. Also das ist schon spektakulär. Wir wissen natürlich aus der Schrift, wenn man seine Schrift hält, wenn man tot ist, kommt man nicht mehr zurück. Und wenn man im Himmel ist, kommt man auch nicht mehr zurück. Es gab Totenauferweckungen in der Bibel. Ja, das war eine Ausnahmesituation, die für heute nicht mehr gilt. Jetzt gilt ja die Lehre der Apostel. Und seit der Lehre der Apostel, da ist es vorbei. Es kommt keiner mehr vom Tod zurück. Es wird auch keiner mehr vom Tod auferweckt, außer bei der Auferstehung der Gläubigen, bei der Entrückung, beziehungsweise dann auch bei der Auferstehung der Ungläubigen nach dem tausendjährigen Reich vor dem großen weißen Thron. Und vorher gibt es keine Totenauferweckungen. Das ist natürlich spektakulär und dann berichten diese Leute, was sie im Himmel angeblich gesehen haben und spätestens dann, wenn du hörst, was sie dort gesehen haben wollen, dann hast du noch mehr Widersprüche zur Schrift. Aber diese Irrlehren, die sind nicht mehr spektakulär genug. Inzwischen fährt man noch auf eine ganz andere Welle. Ich habe jetzt neuerdings beobachtet, dass immer mehr Videos hochgeladen werden. Da waren die Betreffenden nicht im Himmel, sondern... Was denkt ihr, wo sie waren? Himmel war nicht spektakulär genug. In der Hölle, genau. Ich habe gedacht, Wahnsinn. Das ist jetzt eine neue Modewelle, dass immer mehr Videos auf YouTube hochgeladen werden. Ja, ich war nicht im Himmel, sondern ich war in der Hölle. Und dann bin ich wieder zurückgekommen, um euch zu warnen, dass das ein schrecklicher Ort ist. Also das ist, wenn man allein schon Lukas, wo steht das, 16 lesen, von... dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Da kommst du nicht mehr zurück. Der reiche Mann sagt dann, als er im Totenreich, wo die Ungläubigen hinkommen, gelandet war, lass mich doch zurückkehren, damit ich meine Brüder warne. Und dann erhält er aus dem Himmel die Antwort, da gibt es keine Rückkehr. Sie haben Mose und die Propheten, also sie haben Gottes Wort. Wenn sie dem nicht glauben, dann glauben sie auch nicht, wenn er von den Toten zurückkehren würde. Das geht nicht. Und dann habe ich jetzt gestern ein Video gesehen, da wird nochmal einer draufgesetzt. Da war eine Frau, die angeblich Selbstmord begangen hat und dann ist sie in die Hölle gekommen. Und sie berichtet das dann hinterher in diesem Video. Und in der Hölle hat sie gebrannt und es war ein furchtbarer Ort. Und dann hat man das auch filmisch dargestellt, wie sie gebrannt hat. Ja, man hat das, was sie angeblich in der Hölle erlebt hat, hat man dann filmisch dargestellt. Also das ist der Wahnsinn. Und dann wäre Jesus in die Hölle gekommen und hätte sie hoch in den Himmel gehievt. Da war es dann natürlich viel schöner. Und da hat es ihr gut gefallen. Und dann hätte Jesus zu ihr gesagt, ja, aber du kannst jetzt hier auch nicht bleiben, du musst wieder zurück auf die Erde. Und dann ist sie wieder zurück auf die Erde gekommen. Und sie sagt, sie war 28 Minuten tot nach ihrem Selbstmord. Und dann hätte Gott sie wieder nach diesen Erlebnissen in Hölle und Himmel zurückgeschickt. Also ihr Lieben, von der Schrift her wissen wir, das geht gar nicht, das ist Humbug. Das ist sowas von Irrlehre und Verführung. Allein in dieser Geschichte vom reichen Mann, armen Lazarus, Lukas 16, da ist ja der Lazarus im Himmel und der reiche Mann ist in der Hölle. Also im Totenreich, wo die unglaublich Verstorbenen hinkommen. Und dann steht da ausdrücklich, dass man nicht vom einen in den anderen Ort wechseln kann. Also allein mit dieser Stelle kann man so einen Blödsinn schon widerlegen. Also mit der Bibel hat das nicht viel zu tun. Und das sind diese Irrlehren, die greifen um sich. Also du kannst auf YouTube richtig gute Predigten, richtig gute Beiträge hören. Wenn eine Predigt von Roger Libby sind viele drauf, und auch von anderen bibeltreuen Predigern oder von, Crosstalk und Crosspaint, auch sehr empfehlenswert, mit wirklich bibeltreuen Beiträgen. Aber du kannst auch solch einen Humbug, solch eine Verführung und so einen Unsinn dort finden. Und das muss man unterscheiden können. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Internetchrist, was ist ein Internetchrist? Das sind Christen, die keinen Gemeindeanschluss haben, keinen verbindlichen Gemeindeanschluss, können sich keiner Gemeindeleitung unterordnen, wollen sich in keine Gemeinde einbringen mit ihren Gaben und wollen so ein Internetchrist sein. Ja, ich habe ja Austausch übers Internet in verschiedenen, mit anderen kommunizieren, Blogs, in Kommunikationsblogs, und da habe ich Austausch und ich kann mir auch mal Gottesdienste im Internet oder sowas anschauen, und die kommen da kreuz und quer und surfen da rum, und da findest du viel Gutes, aber auch viel Schlechtes, und hast keine Korrektur in einer Gemeinde und keine Einbindung in einer Gemeinde. Das ist ein krankes Christsein, ein Internetchristsein. Und es gibt in unserer Zeit, in der Zeit eben des Internets, ja, eine ganze Reihe Leute, von denen ich selbst schon gehört und selbst kennengelernt habe, die meinen, so ein Christsein leben zu können. Die Wirkung dieser Verführungen führt zu dem Zustand, der in Vers 1 prophezeit ist, nämlich den Abfall vom biblischen Glauben. Dieser Abfall ist schleichend, schon lange im Gang, und mündet letztendlich in dem großen endzeitlichen Glaubensabfall beim Auftreten des Antichristen, der in 2. Thessalonicher 2, Vers 3 erwähnt wird. Und dann nochmal in unserem Abschnitt, den wir hier schauen, 1. Timotheus 4, 1 bis 5. In den Versen 3 bis 5 werden ja ganz speziell katholische Lehren genannt, die dort als Lehren von Dämonen bezeichnet werden. Wir lesen hier zum Beispiel vom Zölibat, eine Irrlehre, die in die christlichen Kirchen in späteren Zeiten kommen würde, wie Paulus hier prophezeit, das Verbot von Heirat. Ja, tatsächlich, das ist eingetroffen, von der katholischen Kirche eingeführt vor etwa 1000 Jahren. Anfang des 11. Jahrhunderts wurde das Zölibat verbindlich als Dogma eingeführt, dass sämtliche katholischen Priester oder Mönche nicht heiraten dürfen, lebenslang nicht heiraten dürfen. Dann wurde das Nonnentum auch erfunden, das Mönch- und Nonnentum, wo man dann eben in klösterlicher Gemeinschaft lebt mit einem lebenslangen Eheverbot. Ja, sogar in der evangelischen Kirche im Pietismus wurde dann das im 19. Jahrhundert das Zölibat übernommen bei den Diakonissen. Also das ist schon bemerkenswert, ja, wie Paulus hier das voraussagt, es wird ein Zölibat geben, ein Verbot von Heirat, und das ist dann eingetroffen, und Paulus sagt, das ist eine Lehre von Dämonen. Das ist keine biblische Lehre. Und warum das eine Lehre von Dämonen ist, ja gut, an den Auswirkungen sieht man dann manches. Dieser unendliche Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche über die, nicht nur Jahrzehnte, über die Jahrhunderte, das hat damit zu tun. Das hat mit Eheverbot, mit Zölibat zu tun. Da gibt es natürlich Zusammenhänge. Und das andere, was hier als Lehre von Dämonen bezeichnet wird, das sind Speiseverbote, dass man zu bestimmte Speisen grundsätzlich oder zu bestimmten Zeiten nicht essen dürfte. Auch das kam aus der katholischen Kirche, dass man eben gesagt hat, in der Fastenzeit darf man kein Fleisch essen. Und auch sowas findet man in der Schrift nicht, in der Gemeinde Jesu, für die christliche Gemeinde, in der Apostellehre, dass sie auf irgendwelche Speisen verzichten sollten zu einer bestimmten Zeit oder generell. Oder bei den Adventisten, dass man grundsätzlich sagt, Teile der Speiseverbote des mosaischen Gesetzes würden für die Gemeinde gelten, indem man eben bestimmte Speisen nicht essen dürfte. Natürlich kann jeder zu Hause kochen und nicht kochen, was er will, auch ein Gläubiger, aber man darf es nicht anderen auferlegen. Ja, wenn ihr auf bestimmte Speisen verzichten wollt, überhaupt kein Problem, es ist ja keine Sünde, aber legt es nicht anderen auf. Und das wird genau in diesen Kirchen gemacht, dass diese Gesetze, die Bibel für die Gemeinde gar nicht lehrt, anderen verbindlich auferlegt werden. Und das ist eine Lehre von Dämonen, schreibt Paulus hier ohne Umschweife. Dann geht's weiter. Die Aufforderung zum treuen Gottesdienst und zum Festhalten an der biblischen Lehre. Angesichts dieser Warnung vor dämonischen Lehren leitet Paulus Timotheus an, die Gläubigen zu warnen und geistlich zuzurüsten, damit sie in der Lage sind, die falschen Lehre zu durchschauen und abzulehnen. Also mit anderen Worten, Paulus fordert die Gläubigen auf, die Bibel zu kennen, damit sie falsche Lehren erkennen, damit sie durchschauen, wenn sie verführt werden sollen. Und Paulus ermuntert Timotheus ausdrücklich dazu, den Gläubigen die Inhalte der Verführung vor Augen zu stellen und gibt dann folgende Anweisungen, Kapitel 4, 6 bis 16. Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab. Dagegen übe dich in der Gottesfurcht, denn die leibliche Übung nützt wenig. Die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, damit meint er die Apostel, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Dies sollst du gebieten und lehren. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung und der Handauflegung der Ältestenschaft. Dies soll deine Sorge sein, darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar seien. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Ihr Lieben, heute gibt es immer mehr Christen, die eine biblisch begründete Warnung vor Irrlehren und die Auseinandersetzung damit ablehnen, mit der Begründung, es sei doch viel besser, wenn man die Gläubigen nur mit dem Positiven konfrontiere. Ja, genau das macht Paulus hier nicht, sondern Paulus zeigt ganz konkret auf, welche Gefahren einer Gemeinde drohen und benennt die konkret und fordert auf, dagegen sich zu wappnen. Und diese Einstellung, dass man nur über Positives in der Gemeinde redet, diese Einstellung gipfelt dann in dem Spruch, der heute weit verbreitet ist, Lehre trennt und Liebe eint. Das hört sich so schön an. Ja, Lehre trennt. Über biblische Lehre, oh, da kann man verschiedener Meinung sein und kannst du das sagen und das kann man auch anders sehen. Und ja, Lehre trennt und so geraten dann Gläubige in Streit untereinander wegen Lehrfragen, es kommt zu Trennungen und Spaltungen, leider. Aber Liebe eint. Wir reden nur über die Liebe und wir haben uns nur lieb und was jeder denkt und was für eine Lehre, das ist doch nicht so wichtig. Die Lehre spielt keine große Rolle, Hauptsache wir haben uns alle lieb. Und Paulus schreibt so nicht in den Lehrbriefen. Der Apostel hat es nicht so gemacht und seine Anweisungen zum Dienst am Wort schließen die bewusste Auseinandersetzung mit Irrlehren ausdrücklich ein. Paulus wusste, wer die Schafe nicht vor den Wölfen warnt, ist kein guter Hirte. Und so mahnt Paulus den eher etwas zurückhaltenden Timotheus im Kampf gegen falsche Lehre und falsche Frömmigkeit in aller Klarheit aufzutreten. Er weist ihn an, die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab. Und dann Vers 11, dies sollst du gebieten und lehren. Also Paulus gibt Timotheus ganz klare Anweisungen, in aller Klarheit zu predigen, in aller Klarheit in der Gemeinde zu lehren und auch vor falschen Dingen in Deutlichkeit zu warnen. Timotheus braucht in diesem geistlichen Kampf vor allem Gottesfurcht, das heißt einen gottesfürchtigen Wandel, der alle Bereiche des Lebens umfassen soll, der sein ganzer Gottesdienst sein soll, sein ganzes Leben ist ein Dienst für Gott, Verse 7 bis 8. Zur Lehre und Verkündigung des Wortes gehört auch das Ermahnen, die Korrektur, die Zurechtweisung und Überführung von Sünde. Alles Anweisungen des Apostels, die heute in zahlreichen Gemeinden nahezu ignoriert werden. Man will ja niemanden verärgern. Zugleich aber ist der Dienst am Wort besonders dann von tiefer Wirksamkeit, wenn er durch das persönliche Vorbild im Lebenswandel des Predigers unterstrichen und bestätigt wird. Vers 12. Paulus ermahnt den noch jungen Prediger Timotheus auch dazu, beständig auf das Lehren des Wortes bedacht zu sein und in seinem Dienst und der Ausübung seiner Gnadengabe der Lehre zu wachsen und Fortschritte zu machen. Also auch ein Bibellehrer ist herausgefordert, immer mächtig dazu zu lernen, dass er heute klüger ist als gestern oder heute vielleicht ein bisschen besser predigen kann als vor 20 Jahren. Für einen Bibellehrer und Prediger des Wortes gilt dann besonders, was in Vers 16 zusammengefasst wird: Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei. Also ein Gläubiger soll auf sich selbst Acht haben, dass er treu in der Nachfolge Jesu bleibt und steht und nicht in Sünde abirrt, aber natürlich auch auf die Lehre. Ja, beides ist wichtig. Ihr Lieben, es gibt gerade in der evangelikalen Bewegung wirklich noch viele treue Gläubige, die bekehrt sind und die dem Herrn Jesus nachfolgen, die eine echte Bekehrung und Lebensübergabe an den Herrn erlebt haben. Und dann aber bei der Lehre ins Schleudern gekommen sind. Die treue Nachfolger sind, aber die Lehre in der Gemeinde, hat sich verändert. Es ist viel Irrlehre reingekommen. Und jetzt dienen sie zum Teil mit großer Treue der Irrlehre, falschen Lehren, die reingekommen sind. Und deswegen schreibt Paulus an Timotheus: Habe Acht auf dich selbst, dass du selbst ein treuer Nachfolger bist, aber auch auf die Lehre. Achte darauf, welcher Lehre du dienst, was du verkündigst. Was in deiner Gemeinde gelehrt wird, stimmt das mit der Schrift überein? Bleibe beständig dabei, bei der apostolischen Lehre. Paulus stellt Timotheus in Vers 16 noch eine tröstliche Verheißung vor Augen, die ihn in seinem Dienst anspornen soll. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten im Sinne von bewahren, als auch die, welche auf dich hören. Das ist eine Ermutigung auch für heutige Prediger, die noch den Willen und den Mut haben, den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen wollen und nicht nur das, was die Leute am liebsten hören würden. Es steckt darin auch eine Mahnung für die Zuhörer der Predigt, dass sie keine automatische Bewahrung vor den endzeitlichen Verführungen erwarten können, wenn sie nicht auf die biblischen Warnungen geistlicher Verkündiger hören wollen. Also sowohl der Prediger wird in die Pflicht genommen, das Wort Gottes ohne Abstriche zu verkündigen, als auch die Hörer der Predigt, dass sie die Verkündigung des Wortes ernst nehmen und in ihrem Leben umsetzen sollen. Das ist eine von vielen Gründen, warum ein verbindlicher Gemeindeanschluss für das geistliche Wachstum eines Christen unerlässlich ist. Ich habe vorhin die Internetchristen angesprochen. Da wirst du geistlich nicht wachsen, da wirst du auf vieles hereinfallen, was nicht gut ist. Du brauchst einen verbindlichen Gemeindeanschluss, möglichst in einer bibeltreuen Gemeinde. Dann geht Paulus noch darauf ein, auf welche Weise soll ermahnt werden. Paulus gibt nun weitere Anweisungen zum rechten geistlichen Umgang mit verschiedenen Gruppen von Gläubigen in der Gemeinde. Geistlicher Dienst hat immer auch eine konkrete, praktische Seite, die nicht vernachlässigt werden darf, sondern auf geistliche Weise verwirklicht werden muss. So schreibt er in 1. Timotheus 5, 1 und 2. Einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn wie einen Vater. Jüngere wie Brüder, ältere Frauen wie Mütter, Jüngere wie Schwestern in aller Keuschheit. Timotheus war ja ein jüngerer Gemeindeleiter, so um die 30, Anfang 30. Und ganz klar, dass viele in der Gemeinde älter waren als er. Aber trotzdem hatte er diese Aufgaben, die ein Ältester ausüben soll. Und jüngere Brüder, selbst wenn sie Gemeindeleiter sind wie Timotheus, sollen älteren Gläubigen mit Achtung und Respekt begegnen. Das gilt auch dann, wenn sie ihnen etwas Ermahnendes sagen müssen. Auch dann muss es mit Achtung und Respekt vor dem Älteren geschehen. Auch das widerspricht ja dem Zeitgeist. Respekt vor Älteren ist heute in der Welt weitgehend verloren gegangen. Und dieser Zeitgeist ficht auch die Gemeinde an. Und wir sind auch in der Gefahr, vor Älteren den Respekt zu verlieren, also wenn wir Jüngere sind. Und da soll die Gemeinde einen anderen Weg gehen. Das ist eine ethische Anweisung in der Bibel, dass man Respekt vor Älteren hat. Dann konkretes Verhalten gegenüber Witwen. Gott ist ein Beistand der Witwen und Waisen. So steht es im Psalm 68, Vers 6. Ein Vater der Waisen, ein Anwalt der Witwen ist Gott, der in seinem Heiligtum wohnt. Die Versorgung von alleinstehenden Witwen war in damaliger Zeit sehr wichtig, weil diese sonst zumeist keine Hilfe hatten. Nach solchen bedürftigen Gläubigen zu sehen, war und ist ein wichtiges Element praktischer Frömmigkeit. Die erste Pflicht zur Versorgung bedürftiger Verwandter lag bei der Familie selbst, und gläubige Familienangehörige sollten dies willig übernehmen, für ihre eigenen Verwandten zu sorgen. In bestimmten Fällen aber trat die Gemeinde ein und sorgte für ältere gläubige Witwen, wenn diese keine Hilfe aus der Familie erhalten haben. Das könnte ein Problem werden, wenn unser Sozialsystem zusammenbrechen würde, was keinesfalls so unwahrscheinlich ist, dass dann die Gemeinde diesbezüglich wieder mehr einen Blick dafür haben müsste. In anderen Ländern ist das sowieso selbstverständlich, wo es kein Sozialsystem oder nur ein schwaches Sozialsystem gibt, dass die Gemeinde sich um wirklich Bedürftige auch mit kümmern muss. Vers 3. Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind, die bedürftig sind, die keine Familienversorgung haben. Die sind zwar auch Witwen, aber die Familie sorgt für sie, was auch zuerst die Aufgabe der Familie ist. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen diese zuerst lernen, am eigenen Haus gottesfürchtig zu handeln und den Eltern Empfangenes zu vergelten, denn das ist gut und wohlgefällig vor Gott. Also ein Gläubiger, der bedürftige Verwandte hat, hat die Aufgabe, sich um diese vornehmlich zu kümmern. Auch das ist ein Zeugnis vor Gott. Eine wirklich unvereinsamte Witwe, Vers 5, aber hat ihre Hoffnung auf Gott gesetzt und bleibt beständig im Flehen und Gebet Tag und Nacht. Eine Genusssüchtige jedoch ist lebendig tot, spricht das offen aus, damit sie untadelig sind. Wenn aber jemand für die Seinen, besonders für seine Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Auch das ist eine Sache des Zeugnisses nach außen. Wenn jetzt jemand gläubig ist und hat Verwandtschaft, die in Not geraten sind, wie gesagt, damals kein soziales System, da hat keiner Sozialhilfe oder Hartz IV oder irgendwas bekommen. Und wenn dann ein Gläubiger Eltern oder Großeltern hatte, die in so eine Notlage geraten sind und hat sich nicht um sie gekümmert und hat ihnen geholfen, war das ein schlechtes Zeugnis nach außen. Der hat praktisch den Glauben verleugnet durch seine Tat oder durch seine Untätigkeit. Und dann wird es dann auch noch ganz konkreter. Ich will jetzt nicht alles im Detail auslegen, aber auch hier wird deutlich, beim Glauben geht es nicht nur um Theorie, sondern auch um das praktische Leben. Unser ganzes Leben ist ein Gottesdienst, und dieser Dienst für Gott, der soll ein Zeugnis auch für diese Welt sein, dass wir ein gottesfürchtiges und Leben führen und eben nicht in den Prinzipien und auch in den Sünden dieser Welt verharren, sondern das tun, was Gottesfurcht entspricht und was in der Bibel als Anweisung beschrieben ist. Und dann sind wir wirklich auch ein Zeugnis, nicht nur innerhalb der Gemeinde, sondern auch vor der Welt.